Herzlich willkommen zu Feminismus für alle. Ich bin Julia und immer noch eine Frau.
Und ich bin Dennis und immer noch ein Mann. In dieser ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Das Thema ist immer noch brandaktuell, die Meinungen darüber immer noch gänzlich gespalten und es bestimmt die politischen Debatten sowohl in Amerika als auch in Deutschland.
Also ich würde ganz klar sagen, dass man die Entscheidung darüber haben sollte und dass ich es nicht okay finde, wenn quasi nicht davon ausgegangen wird, dass Frauen eine richtige Entscheidung über ihren eigenen Körper treffen können.
Meinetwegen müssen auch Frauen ein Recht dafür haben, zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert, weil dann ist es nicht nur, also geht es nicht nur um ein Leben, sondern auch um zwei Leben.
Ja, also ich bin nicht unbedingt gegen Abtreibung. Ich bin auch der Meinung, jeder sollte machen, was er für richtig hält. Und es gibt ja verschiedene Situationen, in der sowas vorkommen kann. Ob du jetzt extrem jung bist, ob du einfach dem Kind nichts bieten kannst oder keine Ahnung, was auch immer, vielleicht sogar ganz extremen Sexualstraftäter, der dich vergewaltigt hat oder sowas. Und da sollte es schon eigentlich immer die Möglichkeit geben, dass du entscheiden darfst, ob du es wirklich behalten willst oder nicht.
Ich glaube, die Frau sollte das selber entscheiden.
Wenn jetzt jemand weiß, dass er vielleicht mit dem Kind nicht klarkommen wird, dann ist es verständlich, wenn man es abtreibt. Also ich persönlich bin gegen Abtreibung, weil ich finde, das irgendwie ist halt irgendwie Mord. Aber es hat eigentlich für jeden selber die Entscheidung.
Was zum Beispiel ja auch wirklich ein Grund ist, auf jeden Fall für viele, ist, dass Abtreibungen irgendwie für Unfruchtbarkeit sorgen könnten. Aber das ist, glaube ich, nicht mal so letztendlich. Aber allein, dass man das quasi immer so mitbekommt, beeinflusst es ja auf jeden Fall, dass man dann eigentlich nicht mehr komplett frei informiert entscheiden kann.
Genau aus diesem Grund haben wir uns näher damit beschäftigt und haben uns mit zwei Mitarbeiterinnen von der Beratungsstelle Pro Familia getroffen. Pro Familia ist eine staatlich geförderte Schwangeren- und Familienberatung, die deutschlandweit arbeitet. Die Einrichtung agiert politisch und religiös unabhängig. Eine solche Beratungsstelle müssen schwangere Frauen aufsuchen, wenn sie legal ihre Schwangerschaft abbrechen möchten.
Der Schwangerschaftsabbruch an sich ist in Deutschland nämlich gesetzlich immer noch verboten. Es bleibt unter gewissen Bedingungen aber straffrei, wenn zum Beispiel kriminologische oder medizinische Gründe vorliegen. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel vergewaltigt wurde oder wenn das Leben der Frau oder des Kindes in Gefahr ist. Diese Gründe treffen bei den wenigsten Frauen aber zu. Die meisten Frauen entscheiden sich aus anderen Gründen für einen Schwangerschaftsabbruch.
Hierzu schreibt das Gesetz vor, dass der Abbruch innerhalb der ersten 3 Monate nach der Empfängnis vollzogen werden muss. In diesem Zeitraum muss die Frau zusätzlich eine Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch nehmen, wie sie zum Beispiel bei Pro Familia angeboten wird. Wir haben uns mit Frau Jaud und Frau Zölch in der Zentrale von Pro Familia in der Münchner Innenstadt getroffen. Wir sitzen hier mit Frau Jaud und Frau Zölch in der Schwangeren- und Familienberatungsstelle München, Pro Familia, und möchten uns heute einfach mal einen Einblick verschaffen in den Alltag in der Beratungsstelle und was hier getan wird. Und da sind wir erstmal sehr froh, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Hallo erstmal.
Willkommen.
Mein erstes Anliegen wäre natürlich jetzt, dass Sie uns einen kurzen Einblick gewähren in Ihren Alltag. Also wenn ich jetzt hier einen Termin hätte als schwangere Frau, wie würden Sie dann praktisch vorgehen? Was wäre so das normale oder das gängige Verfahren? Da gibt es ja natürlich auch Unterschiede, aber was wären so die Schritte, die wir durchgehen würden mit Ihnen?
Genau, also als erstes wird der Anruf ja vorne beim Empfang sozusagen ankommen. Die Kolleginnen, die dort tätig sind, machen ein kurzes Anliegen, Erfassung mit ihnen, um zu gucken, um was geht es. Geht es jetzt um eine eher generelle Schwangerenberatung, weil sie sich entschieden haben, die Schwangerschaft auszutragen und da einfach wissen möchten, was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten finanziell, was ist organisatorisch zu beachten, was ist, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, zu beachten, was ist mit Mutterschutz und lauter solche Fragen. Oder sind Sie noch sehr am Beginn der Schwangerschaft und noch ambivalent oder vielleicht auch in die Richtung entschieden, dass Sie die Schwangerschaft abbrechen möchten? Genau, so wird es dann kurz einfach erfasst. Eine anonyme Beratung ist hier auch jederzeit möglich. Insofern wird sehr sensibel damit umgegangen, was die Frau schon im Vorfeld preisgibt sozusagen. Aber so werden wir ein bisschen abgeholt, dass wir wissen, in welche Richtung geht es mit der Beratung.
Wenn ich jetzt als Frau bei Ihnen anrufe und Ihnen mein Anliegen schilder, dass ich meine Schwangerschaft abbrechen möchte, wie läuft das dann ab? Also ich bekomme dann vermutlich einen Termin bei Ihnen und wie würde dann eine Beratung ablaufen? Was wäre dann so Ihre Aufgabe, mich in eine gewisse Form zu beraten?
Also beim Schwangerschaftskonflikt kriegen Sie eine Beratung innerhalb von 3 Tagen. Und wenn wir das nicht gewährleisten können, dann verweisen wir an andere Stellen auf, weil es ist ja wichtig, dass Sie zeitnah beraten werden. Und wenn das klappt bei uns mit einem Termin, kriegen Sie am Telefon auch schon gesagt, dass Sie Ihren Ausweis mitbringen sollen. Wenn Sie nicht gut Deutsch sprechen, können wir einen Dolmetscher organisieren. Wenn Sie fragen, darf ich meinen Partner mitbringen oder eine Freundin, dann sagen wir ja selbstverständlich. Also so, das wären so die Rahmenbedingungen. Und ja, beim Termin selber geht es natürlich darum, erstmal ins Gespräch zu kommen. Ich stelle dann die Frage, um was geht es bei Ihnen, und versuche die Frau so ein bisschen abzuholen. Ich frage meistens auch am Anfang, wo stehen Sie in dem Entscheidungsprozess? Also sind Sie schon entschieden? Sind Sie sehr hin und her gerissen? In welcher Richtung brauchen Sie da jetzt auch Unterstützung? Wir haben einen gesetzlichen Auftrag für die Beratung. Das heißt, wir müssen über gewisse Dinge informieren. Müssen wir jetzt zusammen nochmal überlegen. Aber also ein ganz wichtiger Punkt ist, ich muss die gesetzliche Situation mit jeder Frau besprechen. Ich muss ihr alle Hilfen nennen, die zur Verfügung stehen würden. Ich muss sie in der Entscheidungsfindung unterstützen. Ich muss über die Methoden des Abbruchs informieren. Ich spreche in jeder Beratung auch Verhütung nach einem Abbruch an und so. Das sind so bestimmte Themen, die eben auch, wo wir auch eine Verpflichtung haben, das zu tun, damit wir den Beratungsschein dann eben auch ausstellen können. Und der wichtigste Punkt ist aber natürlich, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Ja, also irgendwie da nicht einen Katalog runterzurattern oder da irgendwie belehrend gegenüber zu sitzen, sondern wirklich mit der in Kontakt zu kommen, was oft gelingt im Übrigen.
Ich glaube, was häufig sehr entlastend ist, ist auch, dass wir unter Schweigepflicht stehen. Das gibt einen sehr geschützten Rahmen. Und eben wie gesagt, es bleiben auch keine Unterlagen da von der Klientin. Insofern, das ist alles sehr geschützt. Und eben anonyme Beratung ist auch möglich. Und dann wird das Ausfüllen von dem Beratungsschein quasi unterschiedlich organisiert, dass man eben den Inhalt nicht mit einem Namen verknüpfen kann.
Und Sie würden auch sagen, weil Sie das ja gerade angesprochen haben, Frau Jaud, dass Sie mit der Frau ins Gespräch kommen, dass das enorm wichtig ist. Sie würden dann wahrscheinlich auch eher sagen, dass es eine persönliche Beziehung, die man versucht aufzubauen, oder ist da doch immer noch so dieser diskrete Vorhang davor, also der ja sowieso, aber wie versucht man da trotzdem an die Frauen, die vielleicht auch ein bisschen sich eher bedeckter geben, nicht so viel preisgeben möchten, vielleicht sogar ängstlich hierher kommen, wie versucht man da diese persönliche Beziehung aufzubauen oder diese persönliche Bindung, oder versucht man das gar nicht so wirklich?
Bindung finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen fast, also weil Bindung geht ja über einen längeren Zeitraum. Wir haben ja meistens nur ein Gespräch, wobei wir immer auch anbieten, dass natürlich mehrere Gespräche möglich wären. Aber in dem einen Gespräch ist auch die Frau sehr fokussiert, weil es ja auch ein ganz, sag ich mal, besonderes Lebensereignis ist. So oft sind die meisten Frauen im Leben nicht schwanger. Und dann in so einer schwierigen Situation die Entscheidung zu treffen, oder da sind die Frauen ganz, ganz fokussiert oft. Und in vielen Fällen ich frage dann immer nach den Gründen, was sind denn die Gründe für ihre Entscheidung oder für diese Krise jetzt, in der sie sich da befinden. Und dann ist man eigentlich ganz schnell schon an den wichtigen Punkten. Und indem ich erkläre, ich habe hier zwar einen gesetzlichen Auftrag, wir müssen hier auch so ein paar Formalitäten erfüllen, den Ausweis muss ich anschauen und so, aber ich möchte auf keinen Fall sie in irgendeiner Weise bedrängen, ich möchte nicht ihre Entscheidung beeinflussen, sie in irgendeine Richtung drängen, das sage ich ganz oft dazu, da entspannen sich die meisten Frauen dann auch schon.
Manchmal kommen auch die Frauen eben mit so einer Vorstellung, sie müssten hier die Gründe darlegen und möglichst gut erklären, warum, und sich rechtfertigen und verteidigen und sind oft sehr gewappnet, weil sie denken, wir sind die Entscheiderinnen oder Entscheider, die dann den Beratungsschein geben oder nicht. Und das holt die Frauen oft auch ganz zu Beginn schon ab, wenn man das einfach klarstellt, dass es halt hier ein Rahmen ist, wo dieses Thema eben Platz hat und mit allen wichtigen Sachen, die dazugehören, zu denen wir verpflichtet sind, aber auch der Rahmen ist, zu schauen, was braucht die Frau? Und dass wir nicht Richterinnen sind, die über irgendwas entscheiden, sondern dass die Entscheidung der Frau ist und wir jede Entscheidung respektieren.
Wie lange dauert so ein Beratungsgespräch? So im Rahmen kann man das irgendwie abschätzen?
Also wir haben immer Stundentermine. Genau, in der Regel ist auch eine Stunde, wird, also finde ich, hauptsächlich ausgeschöpft. Es ist selten, dass es kürzer ist. Und wie gesagt, auch danach ist es immer noch ergebnisoffen, auch wenn die Frau schon mal den Schein mitnimmt, alle wichtigen Informationen hat. Und dennoch ist das Ergebnis immer noch offen. Und jeder weitere Schritt, den sie macht, wird sie vielleicht auch deutlicher in eine Richtung nochmal bringen, die für sie zu dem Zeitpunkt die stimmigere ist. Aber wir bieten immer weitere Gespräche an und gerade bei Frauen, die hochambivalent sind oder wo es ein Paarkonflikt zusätzlich gibt, weil das Paar unterschiedliche Haltungen zu dem Thema haben. Es gibt tatsächlich dann welche, die 2-3 Mal auch kommen, bis sie für sich einen Weg gefunden haben.
Wie, also lässt sich vielleicht sogar ein Muster erkennen, auch was Altersklassen betrifft oder ist das relativ frei? Also das lässt ja auch oft dann Schlussfolgerungen zu, wenn es jetzt viele Frauen mit 18, 19 wären, die hierher kommen, könnte man das natürlich auch wieder schlussfolgern auf eventuell einfach, dass es in Deutschland ja genau wenig aufgeklärt oder ähnliches, oder ist das komplett durchgemischt bei Ihnen?
Ich habe die Statistik hätte man jetzt mitnehmen können, aber ich glaube, der größte Teil der Frauen, die zur Konfliktberatung kommen, sind zwischen 20 und 35, irgendwie so. Wir haben natürlich minderjährige Schwangere auch, aber das ist im Prozentbereich. Das wird ja in den Medien oft sehr mit 14 schwanger und mit 17 und in der Ausbildung, das wird ja oft sehr betont, aber das ist nicht unbedingt unsere Erfahrung. Und es geht wirklich durch alle also Altersschichten, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Nationalitäten, durch alle Religionen. Frauen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das dritte Kind jetzt kriegen soll. Eigentlich haben wir die Familienplanung abgeschlossen. Frauen, die studieren, die gerade arbeitslos sind, die gerade den nächsten Karriereschritt planen. Also das ist wirklich super, super bunt. Also eine Kollegin von mir bringt das immer so gut auf den Punkt und deshalb wollte ich es auch hier reinbringen. Die meisten Frauen haben einfach mehrere Gründe. Also es ist ganz selten, dass eine Frau sagt, mein Studium ist noch nicht beendet und jetzt deshalb mache ich einen Abbruch. Sondern meistens ist es so, ich mache gerade eine Therapie, bin depressiv, versuche da für mich selber irgendwie Stabilität zu kriegen, mein Studium ist noch nicht fertig und mein Freund schwankt so, der weiß auch nicht, wo es lang geht. Das wäre eine ganz typische Situation.
Sie haben ja vorher gesagt, dass Frauen hierher kommen und das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen. Woher glauben Sie, kommt das Gefühl, irgendwie sich erklären zu müssen, was Sie ja sagen, muss man hier gar nicht? Also wenn eine Frau nicht will, dann muss sie nicht über die Gründe sprechen. Woher glauben Sie, kommt dieses Gefühl der Rechtfertigung?
Ich denke, weil es halt quasi ja in Deutschland vom Gesetz her so eingebettet ist, dass es ja immer noch strafbar ist, ein Abbruch, aber eben mit der Regelung, einmal die Fristenregelung einzuhalten und einmal die Beratungsregelung einzuhalten, wird der Abbruch sozusagen straffrei. Und das ist natürlich ein Gesetzeshintergrund, der ja ein Stück weit eine Hürde bedeutet. Ich aus meiner Erfahrung würde sagen, auch wenn die Beratungsregelung aufgehoben werden würde, dass durchaus Frauen und Paare die Beratung dennoch in Anspruch nehmen würden. Also es müsste nicht eine gesetzliche Vorgabe sein müssen, um dass die Frauen herkommen, sondern ich denke, die meisten Frauen oder ich glaube fast keine Frau macht sich's einfach, diese Entscheidung für sich zu treffen. Ne? Und es geht ja und es bleibt ja trotzdem immer jede Entscheidung, die man trifft, ja immer noch die andere Seite, die ja trotzdem für was man sich dagegen entschieden hat, egal wohin der Weg dann geht. Und das ist ja nicht ausgeblendet, nur weil man für sich in dem Moment den Weg trifft. Insofern ist es eine sehr komplexe Situation, wo viele dann die Beratung als sehr entlastend empfinden, um einen Ort zu haben, wo das auch Thema sein darf. Es ist immer noch ein Tabuthema, häufig unter Freunden, im Freundeskreis, den eigenen Eltern das zu erzählen, ist auch eine hohe Schamgrenze vielleicht da. Insofern ist so mit einer neutralen Person ein Gespräch häufig sehr entlastend. Und ich glaube, weil diese Beratungsregelung halt mit Bestandteil ist und Sie wissen, Sie brauchen diesen Beratungsschein, hat das vielleicht impliziert, das vielleicht ein unbewusstes Gefühl von, ich müsste da gute Gründe anführen.
Schwangerschaftsabbruch ist ja immer noch so ein Kampfthema irgendwie und ein Thema mit sehr verhärteten Fronten. Haben Sie da auch Erfahrungen damit? Also wir haben von Frauenärzten geredet, die im Netz belagert werden, die da irgendwie sich da sehr ausgeliefert sehen gegenüber diesen sehr militanten Gegnern. Gibt es da solche Erfahrungen auch hier an der Beratungsstelle?
Ja, wir haben jeden 25. des Monats eine Demonstration von, wir nennen die halt Anti-Choice-Bewegung, die Marienlieder singen, große Plakate von Föten mit sich rumtragen, und da muss man auch immer schauen, dass die Form gewahrt wird. Also wir versuchen natürlich unsere Klientinnen zu schützen und nicht jetzt nur die zur Konfliktberatung kommen, sondern die vielleicht in der Krise sind oder die gerade einen Abgang hatten oder die irgendwie bei uns halt vor der Tür stehen und da dem ins Auge schauen müssen. Also die sind relativ massiv. Es gibt mittlerweile auch so eine Gegendemonstration, also so eine Bewegung von jungen Studenten, von denen, weißt du die Namen? Gibt es so ein paar Vereine auch, die dann dagegen brüllen, die machen ihre Marienlieder und die sagen, ja, eine Frau entscheidet selbst über ihren Körper und so. Dann gibt es ganz viele Polizisten, die da drumherum stehen und das Ganze moderieren. Also das ist schon hier, weil wir auch bekannt sind und auch mitten in Schwabing und so einen ganz zentralen Ort hier haben, jeden Monat. Und natürlich kriegen sie es ja in den Medien mit und gibt es eine starke Bewegung, die da auch das sehr moralisiert wieder und sehr auf Schuld und auf diese religiöse Ebene und auf eine ganz konservative Ebene da eben auch hebt. Das haben die Ärzte ja zu spüren, aber wir auch.
Ja, wie glauben Sie, könnte man diese Situation verbessern? Weil es ist ja schon so, dass sich vor allem Ärzte da schon in der Situation sehen, wo es irgendwie auch an die Existenz geht. Ich meine, wenn man sich auf die Fahne schreibt, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, dann hat man eben diesen Gegenwind zu befürchten, und das ist dann auch nicht einfach für Sie und für Sie bestimmt auch nicht. Also wie kann man da dagegen steuern, dass man offen damit umgehen kann, diese Beratung durchzuführen oder eben Abtreibung selbst durchzuführen?
Dagegen steht die freie Meinungsäußerung. So argumentieren ja die auch beim KVR, wenn die ihre Demonstrationen anmelden, und so kriegen die auch ihre Genehmigungen. Unsere Idee wäre schon eine Bannmeile, zu sagen, die können ja gerne ihre Meinung äußern, müssen das aber nicht direkt vor der Tür oder gegenüber auf dem Gehsteig von der Pro Familia machen. Und also das wäre einfach ein Schutz der Klientinnen, auch unserer Mitarbeiterinnen, aber halt ein Schutz auch für die Frauen.
Und natürlich halt zu gucken, wo sind dann eben jetzt zum Beispiel wie Pro Familia, die ja deutschlandweit tätig sind, eben zu gucken auch über den Bundesverband, wie äußert sich auch Pro Familia als ein großer Träger zum Beispiel auch politisch in der Ausrichtung, ne? Und dann zu gucken, wo kommt man wie auch an Verknüpfungen, und dann steht und fällt halt vieles mit der Regierung, wer halt dann gewählt wurde und dann die Gesetze beschließt oder Kürzungen vornimmt oder das Geld fließen lässt, und so unterliegt es natürlich halt einem großen Konstrukt.
Damit sind wir im Prinzip schon bei Paragraph 218a. Mhm. Wie bewerten Sie diese Erneuerung, diese Reform? Kann man sagen, kann man auch kritisieren bestimmt, dass vielleicht nicht genug gemacht wurde. Wie wird das was ändern? Also ist dieses Werbeverbot in Anführungsstrichen tatsächlich ein ausschlaggebender Grund, warum viele Frauen gar nicht so Bescheid wissen über diese Möglichkeiten, die sie eigentlich haben?
Ich finde es ja einen total absurden Gedanken zu denken, dass durch Werbung eine Frau zu einem Schwangerschaftsabbruch animiert werden könnte. Und da die Ärztinnen und Ärzte das so zu reglementieren und die auch in irgendwie so eine Schmuddelecke zu stellen, das ist einfach eine ideologische Geschichte. Das hat jetzt mit dem Schutz des ungeborenen Lebens, der seine Berechtigung hat und auch bei uns in den Gesetzen so festgelegt ist, der Entscheidungsfreiheit der Frau gegenüber. Ja, das muss man ja abwägen. Das ist ja ein korrektes Gesetz, aber wie drumherum eben da Stimmung gemacht wird und die Ärzte da in so schwierige Arbeitsbedingungen kommen, das ist nicht okay und hat auch mit dem Thema nichts zu tun. Also,
und es impliziert schon auch so ein bisschen merkwürdiges Frauenverständnis und Frauenbild ja auch, ne? Im Sinne von, wie die Kollegin schon meinte, also dann durch Werbung, ach ja, mal schnell to go, das ist nicht der Fall. Es heißt ja auch offiziell in dieser Gesetzeserweiterung, dass jetzt Ärzte und Kliniken, Werbung ist ein total falsches Wort auch meiner Meinung nach, aber sie dürfen das jetzt offiziell bekannt geben, dass sie Abtreibung anbieten. Ich habe mir da gestern mal die Frage gestellt, ob, weil es machen ja auch nicht alle Ärzte tatsächlich, und ich habe mir danach eher die Frage gestellt, bringt dieses, sie dürfen das jetzt machen, überhaupt eine Erweiterung, weil letzten Endes ist es doch eher der Fall, dass Frauen, vor allem wenn es dann nach der Beratungsstelle darum geht, zu welchem Arzt geht man oder wo geht man wirklich hin, dass Frauen da, glaube ich, auch relativ wenig Bescheid wissen, wer das letzten Endes macht und wer nicht. Und ob sie dürfen damit jetzt werben oder sie dürfen das jetzt bekannt geben, ob das dann auch wirklich viele Ärzte umsetzen oder ob das jetzt wirklich nur für Leute, die halt hauptsächlich Abtreibungen durchführen, ob das nur für die interessant ist.
Ich glaube, dass immer noch wenig das auf ihre Website schreiben. Dass immer, jetzt nicht nur wegen der gesetzlichen Situation, sondern auch wegen dieser politischen Gegner dann, also Werbung macht da eh niemand. Aber einfach nur auf die Website zu schreiben, ich führe die durch und es entstehen die und die Kosten oder machen Schwangerschaftsabbruch nach der oder der Methode, ist nach wie vor noch nicht so beliebt, würde ich mal sagen. In der Zeit, in der ja alles, in der man ja wirklich alles googeln kann, in der man ja an jede Information kommt, ist es schon absurd, dass gerade dieses Thema irgendwie da ausgegrenzt wird. Und auf der anderen Seite denken wir wieder, Frauen haben das immer geschafft, an diese Informationen zu kommen, und es hat eigentlich eher so diesen bisschen entwürdigenden Touch dann drin. Auch in diesen jetzt schwierigen Zeiten, wo die Ärztin, die Frau Dr. Hähnel, heißt sie so, genau da in Anklage stand und so, und da alle noch ganz vorsichtig war, auch da gibt es natürlich immer Gynäkologinnen, dürfen ja empfehlen, zu welcher Kollegin oder Kollegen verweise ich. Die Krankenkassen durften immer die Informationen geben und auch bei den Beratungsstellen hat man immer die Informationen auch gekriegt. Also die Frauen finden da ihre Wege und die sind auch versorgt. Es geht ja eher um dieses Klima drumherum.
Ja, die Frage ist ja auch, weil Sie gerade angesprochen haben, dass Frauen da immer ihren Weg durchgefunden haben. Das ist definitiv so, aber es würde ja eventuell den Frauen leichter fallen,
ja, klar.
Wenn damit einfach mehr...
Wenn jetzt so ein Ding drum gemacht wird.
Genau, erstens das und da, das wäre ja schon angenehmer, dieses Klima, wenn Ärzte damit auch offener umgehen würden und das auch dürften und das dann auch beispielsweise googelbar ist, also dass Frauen im Internet herausfinden können, welcher Arzt führt das durch in München,
genau.
Wo kann ich davor hingehen, dass die praktisch ihre Schritte sich selbst zusammenstellen können und basierend darauf dann feststellen, zu welchem Arzt gehe ich, welcher hat meinetwegen auch gute Bewertungen oder was sagen andere Frauen darüber. Und das würde ja vielleicht dieses Klima so ein bisschen... Das angenehmer machen sozusagen.
Das würde es vielleicht ein bisschen in Balance bringen, weil eben die Anti-Choice-Bewegung ja schon durchaus sehr, also weltweit sehr stark organisiert ist und auch finanziell ganz gut aufgestellt ist. Insofern haben die natürlich auch einen großen Hebel, wo also zum Beispiel auch im Internet irgendwie, wenn man was eingibt, sofort an erster Stelle etwas von deren Seite und Haltung gefärbtes aufleuchtet oder präsent ist oder eben irgendwelche Ärzte schlecht bewertet werden oder einfach Unwahrheiten im Internet dargestellt werden, irgendwelche Verweise sind, Hetzkampagnen, ganz gruselige Bilder entstehen. Und das ist schon häufig, wenn Frauen sich in diese Welt begeben, um an Informationen zu kommen, dass es einfach in so einer Disbalance ist, dass der Teil der Anti-Choice-Bewegung überwiegt zu dem, wo komme ich wirklich an qualitative, professionelle Informationen. Und das würde das natürlich ein bisschen höher schieben, dass wenn da mehr Aktivität möglich ist, weil man eben Informationen preisgibt oder eben sie veröffentlichen darf, dass es sich vielleicht ein bisschen annähert.
Ja, ich glaube, damit sind wir im Prinzip schon bei unserem Kernthema der Selbstbestimmung der Frau. Und inwiefern glauben Sie, dass Schwangerschaftsabbruch ein Akt ist, mit dem man seine Gleichstellung ausdrücken kann? Also muss der Schwangerschaftsabbruch möglich sein, gesetzlich auch verankert sein, damit wirklich die Selbstbestimmung der Frau gegeben ist?
Ja, eine Schwangerschaft auszutragen ist ja eine große Sache und betrifft das Leben der Frau und auch erstmal den Körper der Frau. Und da geht man ja davon, oder würden wir davon ausgehen, dass eine Frau über ihren Körper und auch über ihre weitere Lebensgestaltung auch bestimmen darf. Und immer natürlich im Blick auch, dass es um eine Schwangerschaft geht und dass es eben der Schutz des ungeborenen Lebens auch mit bedacht wird, aber dass niemand außer der Frau hier eine Entscheidung treffen kann. Also weder der Partner noch der Vater Staat noch irgendeine andere moralische Instanz, sondern dass das wirklich die Frau machen muss.
Dann gibt es ja auch Regelungen, denen Sie jetzt unterlegen sind, beispielsweise, dass nach der Beratung ja 3 Tage, glaube ich, noch vergehen müssen, bis dann tatsächlich die Abtreibung durchgeführt werden kann. Das ist ja vom Staat vorgeschrieben quasi. Mhm. Es ist ja dazu da, dass die Frau das sich nochmal durch den Kopf gehen lassen kann. Wie sinnvoll sehen Sie das in der Praxis? Also sind die Frauen da tatsächlich danach noch größtenteils der Meinung, dass sie diese Tage benötigen, oder sagen die, ich will es eigentlich so schnell wie möglich jetzt hinter mich bringen, ich habe lange genug mit mir gehadert?
Also ich würde sagen, es ist schon durchaus auch unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die hatten einen eigenen Prozess schon vorweg, bis sie in die Beratung kommen. Hm. Und sobald sie erfahren haben, dass sie schwanger sind, hat sich der Gedanke rund um die Uhr damit beschäftigt sozusagen, hat in ihnen gearbeitet und starten dann anders, vielleicht so ein bisschen in dem Zeitstrahl, ne, als jetzt Frauen, die gerade den Test gemacht haben, aus allen Wolken fallen, panisch werden und aus dem Affekt sozusagen gleich die Beratung und vielleicht gleich so einen Weg versuchen umzusetzen irgendwie, dass das ja ungeschehen ist vielleicht. Aber
also ich glaube, die Frauen können das irgendwie selber entscheiden. Ja. Also da brauchen die nicht unbedingt den Gesetzgeber. Es gibt ja auch ganz wenig Länder, in denen diese 3-Tage-Regelung da vorkommt. Also ich glaube ja, dass es durch die Wiedervereinigung musste ein DDR-Gesetz und ein Bundesrepublik-Deutschland-Gesetz geschaffen werden. Und das war ja sehr unterschiedlich in der DDR mit der Fristenregelung, bei uns mit der Indikationsregelung. Also da war es ja auch noch so, dass der Arzt zustimmen musste. Und das hängt vielleicht auch noch so ein bisschen in den Köpfen. Also da musste man halt irgendwie eine Lösung finden. Und dann haben die lang und über viele Jahre, das war ja ein sehr schwieriges Gesetz, bis es dann, glaube ich, zum Schluss 94 irgendwann dann auch, oder 95 dann nochmal endgültig verabschiedet worden ist. Und in dem Zuge sind halt alle möglichen Kompromisse da gefunden worden und unter anderem, dass die Frau danach warten muss. Ich glaube, Frauen treffen ihre Entscheidungen und nehmen sich bei so einer weitreichenden Sache auch ihre Zeit. Natürlich gibt es manchmal auch Frauen, die total unter Druck stehen, die vielleicht vom Partner da wahnsinnigen Druck kriegen, auch einen Abbruch, zum Abbruch vielleicht gedrängt werden oder ganz junge Schwangere, die von den Familien Druck kriegen, das Kind schnell wegzumachen oder so. Aber ob man dann da mit so einer 3-Tage-Regelung wirklich den Kern der Sache trifft, bezweifle ich auch ein bisschen. Andererseits muss man immer auch auf einen Arzttermin warten. Das geht relativ schnell, auch in München, muss man sagen, weil wir gut versorgt sind. Das ist ja auch meistens so, dass ich nicht dann am Nachmittag einen Termin zum Abbruch kriege. Muss ja auch auf 2-3 Tage warten. Also allein das Blut, oder wenn ich die Kosten nochmal mit der Krankenkasse regeln muss und so, da sind ja auch sowieso zu Verzögerungen drin. Ich glaube nicht, dass man es gesetzlich, dass es wahnsinnig wichtig wäre, es gesetzlich so beizubehalten.
Also ich finde, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, dass das die Frauen eigentlich selbst entscheiden müssten. Und wenn sich eine Frau einen Tag Zeit nehmen möchte, dann soll sie das tun. Und wenn sich eine Frau 5 Tage Zeit nehmen möchte, dann soll ihr auch das irgendwie gegeben sein. Und als ich zu diesem Thema recherchiert habe, habe ich mir tatsächlich ein bisschen die Frage gestellt, durch diese Vorgabe tatsächlich, dass Frauen diese 3 Tage auf alle Fälle nutzen müssen, ist es ja fast schon eine Art zu sagen, eine Frau kann sozusagen, die braucht diese 3 Tage dringend zum Nachdenken, weil sie davor ja nur aus dem Affekt handelt. So davor, alles was vor diesem 3-Tage-Limit gesagt wird, ist unüberlegt. Und also inwieweit würden Sie sagen, dass diese Gesetzesauflage und diese Vorgabe von diesen 3 Tagen vielleicht sogar auch ein Eingriff in diese Selbstbestimmung der Frau ist, weil man ihnen ja dann auf jeden Fall nicht gewährt, nach einem Tag schon zu sagen, ich habe mir das davor 3 Wochen überlegt und ich, oder 2 Wochen, und ich bin jetzt bereit, das nicht zu machen.
Ja, stimme ich Ihnen total zu. Also die argumentieren natürlich immer mit dieser Tragweite der Entscheidung und der Schutz des ungeborenen Lebens und so. Aber es steckt so ein bisschen eine Unterstellung drin, als würde die Frau das nicht selber machen. Und die Frauen tun das durchaus. Also die tun das alle. Also die wägen das alles sehr gut ab und machen das nicht leichtfertig. Und viele haben sehr viel logistisch auch da noch mit zu überlegen. Ich habe ja schon 2 Kinder, ich muss schauen, dass die gut versorgt sind. Ich muss das an einem Freitag machen, damit meine Mutter mich da unterstützen kann. Oder also da spielen so viele Sachen mit rein, wo eine Frau jetzt eigentlich keine Bevormundung mehr bräuchte. So ist halt jetzt. Also die Pro Familia steht nicht dahinter. Auch nicht auf die Beratungspflicht. Eine Frau muss beraten werden, stehen wir auch nicht dahinter.
Ich glaube, wir kommen auch schon fast zum Ende. Und wir wollen noch einen Ausblick geben über die Zukunft der Abtreibungsregelung in Deutschland. Also wie sehen Sie das? Wird das durch eine immer weitere Aufklärung in der Gesellschaft, die ja stattfindet, irgendwann gelockert werden? Wird man irgendwann zur Erkenntnis kommen, ja, alle Frauen müssen eigentlich diesen freien Zugang haben, müssen Zugang zu allen Informationen haben und müssen dann letztendlich auch Zugang zu den medizinischen Versorgung haben? Wie sehen Sie das? Also was ist da Ihre Meinung dazu, vielleicht auch persönlich?
Ich persönlich habe noch keine konkrete Ziel vor Augen, im Sinne, wo kann es hingehen, wahrhaftig. Es gibt den Wunsch natürlich, wo soll es hingehen, aber ob es sich tatsächlich so umsetzen lässt, ich glaube, da braucht es durchaus, also wird vieles ja auch mitentschieden, wie ist die Bewegung in der Gesellschaft, wie ist die Haltung, wie laut tut man seiner Haltung kund, wie schließt man sich zusammen. Und ich meine, die viele Frauenrechte sind ja auch nur entstanden, weil es eben eine Bewegung gab, wo es einen Zusammenschluss gab, wo man auf die Straße gegangen ist, wo man seiner Stimme kundgetan hat und seiner Haltung Ausdruck verliehen hat. Und viele Rechte, die wir jüngeren Frauen jetzt genießen können sozusagen und für uns selbstverständlich sind, liegt natürlich auch manchmal die Gefahr drin, dass man sich auf solchen Gesetzen ausruht und das als Stück weit selbstverständlich hinnimmt und ein bisschen vielleicht verschläft, wo formieren sich eben andere Haltungen und andere Ausprägungen, und dann halt mit den Konsequenzen umgehen muss. Insofern, ich glaube, vieles wird aus der Gesellschaft mitentschieden. Und da den eben auch, wie sehr ist man politisch engagiert, welche politische Haltung unterstützt man, wie positioniert man sich, was ist einem wichtig, wo rücken die Frauen noch immer weiter an die Front und sagen, ne, es gibt ja noch viele andere Bereiche, wo Frauen, denke ich, noch es gut tut, für sich einzustehen und Dinge für sich zu fordern. Insofern, ich glaube, es wird tatsächlich ein bisschen spannend werden, wohin die politische Orientierung geht.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, die ganzen Fragen von uns zwei Neugierigen zu beantworten.
Sehr gerne.
War sehr, sehr schön, war sehr aufschlussreich, sehr interessant.
Und wir bedanken uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns um das Thema Catcalling kümmern. Bis dann.